In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Sebastian Schüsselburg. Sebastian ist erst seit kurzem Mitglied unserer Fraktion und der SPD. Im vergangenen Jahr war er zusammen mit anderen Fraktions- und Parteimitgliedern aus Protest aus der Linkspartei ausgetreten. Er kritisiert, dass die Partei zu wenig gegen Antisemitismus und Israel-Hass in ihren eigenen Reihen unternimmt und eine im Kern pro-russische Haltung vertritt, was sich etwa in der Ablehnung von Waffenlieferungen an die sich verteidigende Ukraine zeigt. Wir sprechen über den Zustand seiner ehemaligen Partei und wieso Sebastian sich als universalistischer Linker für die SPD entschieden hat.
Ja, hallo Sebastian, schön, dass du heute da bist. Du bist das Küken hier in unserer Fraktion, nicht weil du so jung bist unbedingt, das bist du natürlich auch, aber nicht deswegen, sondern du bist das neueste Mitglied der Fraktion, ja offiziell erst seit diesem Jahr. Du bist ein Ausgetretener aus der Linken. Du bist aus der Partei und auch aus der Fraktion ausgetreten, von der Linkspartei, wo du lange Mitglied warst, im letzten Oktober nach diesem berühmt-berüchtigten Landesparteitag. Und du bist ausgetreten aus Protest gegen die Haltung zu Antisemitismus, Israel und auch der Ukraine. Das ist so zumindest das, was man bisher öffentlich weiß. Vielleicht willst du einfach nochmal sagen, das ist ja ein Prozess, man tritt ja nicht einfach sofort aus, wenn man so lange Partei- und Fraktionsmitglied ist. Wie ist diese Entscheidung gekommen? Was ist in dir gereift? Und war dieser Parteitag dann der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat?
Genau, das war der Parteitag, da hast du völlig recht. Um mal die Zahl in den Raum zu werfen, im Januar 2025 wäre ich 20 Jahre Mitglied der Partei gewesen. Ich bin im Januar 2005 in die damalige noch PDS eingetreten. Wissen ja viele Leute heutzutage, gerade die Jüngeren, nicht mehr. Die Linke ist ja entstanden aus der Quellpartei PDS, Partei des Demokratischen Sozialismus, und im Westen aus der Abspaltung von der SPD, der Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit. Im Januar 2005 war von der gemeinsamen Linksparteiperspektive noch gar nicht die Rede. Die ist nämlich erst entstanden, als in dem Jahr, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Treppenwitz der Geschichte, die Vertrauensfrage eines Bundeskanzlers der Sozialdemokratie, nämlich Gerhard Schröder, die damals auch gestellt wurde, um die Auflösung des Bundestages und Neuwahlen herbeizuführen. Daraus ist ja dann die erste Dynamik entstanden, dass PDS und WASG mit einer gemeinsamen Liste angetreten sind und dann in den Bundestag eingezogen sind. Und dann danach auch 2007 fusioniert haben zur Linkspartei. Ich bin eben noch im Januar 2005, als das noch nicht absehbar war, in die PDS eingetreten in Berlin, mit der ich auch schon längere Berührungspunkte hatte. Ich war ja hier mal, wie du weißt, Landesschülersprecher, auch Bundesschülersprecher. Und deswegen war das für mich tatsächlich kein einfacher Schritt, denn ich bin, wenn man so will, in dieser Partei auch politisch und auch alterstechnisch groß geworden, also fast mein halbes Leben. Ich bin 42 Jahre alt oder jung, je nachdem, an welcher Seite man das ausbetrachtet, fast mein halbes Leben in dieser Partei gewesen. Und das ist ein Prozess gewesen, der hat de facto mit verschiedenen Etappen 3 Jahre gedauert, dieser Entfremdungsprozess. Und ja, dieser Landesparteitag, der war dann das Fass, oder der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und nach einem weiteren Nachdenkens- und in mich gehenden Prozess bin ich dann im Januar auch aus der Fraktion ausgetreten und in die SPD eingetreten.
Was hat sich denn dann gerade, wenn wir die beiden Themen mal nehmen, also Antisemitismus, die Position zu Israel, aber auch Ukraine und der Angriffskrieg Russlands, gerade beim Thema Antisemitismus, die Linke hat damit ja immer so, wir sagen es mal vorsichtig, ihre Probleme mitgehabt, wenn es um die Positionierung auch zu Israel ging. Was hat sich denn dann verschärft, wenn du sagst, 3 Jahre hat es gedauert, der ganze Prozess, dass du dann gesagt hast, okay, das wird hier nicht mehr besser oder das ändert sich sowieso nicht, oder vielleicht auch in Bezug jetzt zum Krieg gegen die Ukraine, dass dort dann nie, zumindest wenn es jetzt um offizielle Positionierungen geht oder vom Landesverband, dass du dann vielleicht gesagt hast, ich sehe einfach nicht mehr, dass da einmal eine klare Positionierung kommt, so wie ich mir das wünschen würde.
Wir sortieren es mal. Ich fange mal an mit dem Thema mangelnde Abgrenzung zu dem Phänomen des sogenannten linken Antisemitismus. Das war ja der Tropfen, der dann zu diesem Parteitagsergebnis geführt hat, an dessen Ende dann meine Wenigkeit, aber vor allen Dingen auch so prominente Persönlichkeiten wie Klaus Lederer, Elke Breitenbach, Carsten Schatz, Sebastian Scheel, also ehemalige Senatoren und ehemalige Fraktionsvorsitzende und eben halt auch ich, als damals noch haushalts- und finanzpolitischer Sprecher der Fraktion und Fraktionsvorstandsmitglieder, ausgetreten sind aus der Partei. Ich will vorweg schicken, du hast es ja eben auch schon gesagt, das Problem Umgang und Haltung mit dem Phänomen des Antisemitismus ist ein Problem, was die gesellschaftliche Linke, also nicht nur die Partei Die Linke, sondern die gesellschaftliche Linke, insbesondere in Deutschland ja eigentlich schon immer hat. Jeder, der irgendwie in dem Bereich der gesellschaftlichen Linken in den verschiedenen Parteien oder Jugendorganisationen tätig war, groß geworden ist, hat das ja immer an den verschiedenen Stellen immer mal wieder mitbekommen. Das will ich deswegen sagen, weil wir, glaube ich, nicht den Eindruck erwecken sollten, dass das ein Problem ist, was die Partei Die Linke alleine hat. Ne? Also ja. Da gibt es auch in anderen Organisationen immer mal wieder Diskussionen. Ich glaube, der Unterschied ist, dass die Art und Weise aber in ihrer Qualität in der Partei Die Linke sich in einer dramatischen Art und Weise zugespitzt hat, beziehungsweise sich dort die Kräfteverhältnisse dramatisch verschoben haben, und zwar auch in dieser Frage, auch in anderen Fragen, aber eben auch in dieser Frage. Und wie ist das losgegangen? Wir haben als Ausgangspunkt den schrecklichen und verbrecherischen und menschenfeindlichen Terrorakt der Hamas gehabt in Israel. Am 23. Oktober war es, glaube ich. Ja, also.
Du meinst 2023, 7. Ja, Oktober 2023.
Entschuldigung, 7. Ja. Genau, 7. Oktober. Das markierte natürlich eine Eskalation und eine Grenzüberschreitung, die es so in der Geschichte Israels oder auch, was Jüdinnen und Juden erleiden musste seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, hatte eine neue Qualität. Und das haben wir hier in Berlin natürlich sofort gemerkt, weil in Berlin haben wir natürlich nicht nur eine große jüdische Gemeinde, sondern wir haben auch eine große sozusagen arabischstämmig konnotierte Gemeinde und auch die größte Gruppe von Palästinenserinnen und Palästinensern, jedenfalls in Deutschland. Und das hat man ja hier gemerkt. Die Bilder, wie ich finde, die unerträglichen Bilder, wie auf der Sonnenallee und an anderen Stellen der Stadt Leute das gefeiert haben und Baklava verteilt haben und Ähnliches, die sind ja leider um die Welt gegangen. Und deswegen hatten wir natürlich in Berlin sofort eine Debatte zu der Frage, wie wird in Berlin hier damit umgegangen und wie geht ihr auch als Berliner Stadtgesellschaft jetzt mit dieser Situation um? Und wir hatten eben auch das Problem, dass in der Partei Die Linke und im Berliner Landesverband, insbesondere im Bezirksverband Neukölln, sehr viele Genossinnen und Genossen und Leute aus dem Sympathisantenkreis der Partei Teil dieser Bewegung waren, die dieses Menschheitsverbrechen, was die Hamas da begangen hat, diesen schlimmen Terrorakt und unverzeihlichen Terrorakt, gut geheißen haben, die versucht haben, das zu framen als legitime Verteidigung gegenüber der von Israel betriebenen Außenpolitik, gegenüber den Palästinensern und so weiter. Und das ist schon deutlich geworden auf dem Landesparteitag im Frühjahr des vergangenen Jahres. Mhm. Da hatten schon die Bezirksverbände Neukölln und Mitte und andere versucht, den Landesparteitag da zu einer Positionierung und einer entsprechend gefärbten Positionierung zu drängen. Das haben wir da noch mit Mühe und Not vertagen können und wussten spätestens seit dem Zeitpunkt, dass dann zum nächsten Landesparteitag, der ja auch noch im Umfeld des Jahrestages dieses schlimmen Verbrechens stattgefunden
Oktober
hat.
Oktober letzten Jahres.
Genau, Oktober letzten Jahres, dass das wiederkommen wird. Und Klaus Lederer und der Bezirksverband Pankow und am Ende des Tages ja auch sogar mehr als die Hälfte der Mitglieder der linken Abgeordnetenhausfraktion haben dann einen Antrag erarbeitet, beziehungsweise sich einem Antrag angeschlossen, der an der Stelle eine klare Positionierung herbeiführt. Und zwar eine, die ich bis heute richtig finde, nämlich sowohl kritische Positionierung gegenüber der Politik von Benjamin Netanyahu und dem, was er tut. Es ist ja so, dass man auch da viele Dinge kritisieren kann und muss, die Israel und die israelische Regierung tun und auf der anderen Seite aber natürlich genauso sagen muss, dass man das Leid sowohl der Palästinenser als auch das Leid der Israelis besprechbar machen muss. Und dass eine Stadt wie Berlin das auch gewährleisten muss. Wir hatten ja hier auch im Abgeordnetenhaus im Plenum da eine sehr denkwürdige aktuelle Stunde dazu. Und da hat Anne Helm, die Linken-Fraktionsvorsitzende, auch zu Recht genau für diese beiden Perspektiven und für eine Zwei-Staaten-Lösung Mut für Frieden in der Region irgendwie geworben. Aber eben auch klar gemacht, die Hamas und die Hisbollah sind Terrororganisationen. Man muss sie als solche benennen und dann auch entsprechend klar sein, dass es linken Antisemitismus gibt, der das, was die Hamas und die Hisbollah getan haben, billigt, gutheißt, in Teilen sogar befürwortet, und dass das eine rote Linie ist, die nicht überschritten werden darf bei einer Kritik, die man auch an der Politik der Regierung Netanyahu haben muss. Und dieser Änderungsantrag ist, oder dieser Antrag ist im, ich glaube, August beschlossen worden in Pankow, war dann auch öffentlich und konnte in der Partei diskutiert werden von August bis Oktober. Und es ist auch klar kommuniziert worden von mir, auch von Klaus Lederer und anderen gegenüber den Landesvorsitzenden, dass wenn dieser Antrag in seinem wesentlichen Gehalt, in seinem Wesenskern entkernt wird oder verändert wird, spätestens durch irgendwelche Änderungsanträge auf dem Parteitag, dass ich habe das klar kommuniziert, ich dann nicht mehr Mitglied dieser Partei sein kann. Und ich weiß, dass auch andere das kommuniziert haben.
Auch Petra Pau zum Beispiel, die ist nicht ausgetreten, aber genau. Da hat sie sogar weinend den Saal verlassen, oder sie hat zumindest, ja, da, sie war sehr ergriffen, weil sie ja auch eine ist, die sich immer dagegen positioniert hat, gegen den Antisemitismus.
Genau, da kann ich gleich noch was zu sagen, wie das auf dem Parteitag selbst abgelaufen ist. Aber genau, es war dann die Situation, dass dieser Antrag lange auf dem Tisch lag, breit Zeit für eine Debatte innerparteilich da war, auch deutlich signalisiert wurde von vielen Leuten, wie wichtig das ist, für sie persönlich, aber natürlich auch für die Partei und wie die Partei wahrgenommen wird und welche Bündnisfähigkeiten sie noch haben kann in Zukunft. Und dann ist es dazu gekommen, dass auf dem Landesparteitag selber ein entsprechender Änderungsantrag gestellt wurde von anderen Kreisvorsitzenden und eben auch Leuten aus Neukölln, die das mit unterstützt haben. Es gab dann verschiedene Anträge, aber im Kern ging es dann um einen etwas breiter getragenen Änderungsantrag von verschiedenen Kreisvorsitzenden, die dann eben tatsächlich genau das gemacht haben, die dann mit mehreren Änderungsanträgen an verschiedenen Textstellen diesen Antrag wesensentkernt haben. Und wir haben sogar noch, ich saß ja vorne, ich war ja Mitglied des Präsidiums des Parteitages und ich habe in dem Tagesordnungspunkt auch die Abstimmung oben geleitet. Und es gab dann mehrere Änderungsanträge, ich glaube drei, die die mit einer knappen Mehrheit auch durchgegangen sind, wo keiner der beiden Landesvorsitzenden, als das passierte und ausgezählt wurde, dann irgendwie aufgestanden ist und versucht hat, diese Dynamik zu beenden, in dem Wissen, was da passieren könnte und was auch für eine Botschaft entstehen könnte. Die ganze Hauptstadtpresse ist ja auch da gewesen. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie hinter verschlossenen Türen stattgefunden hat. Und für mich war die Grenze schon erreicht, als mit dem einen Änderungsantrag die Bekämpfung des Antisemitismus mit rechtsstaatlichen Mitteln geändert wurde, in dem Sinne, dass die rechtsstaatlichen Mittel rausgestrichen wurden. Das war für mich als Jurist, als rechtspolitischer Sprecher der Fraktion ein Unding, weil wenn man Antisemitismus bekämpft, dann kann ich mir das gar nicht anders vorstellen, als mit rechtsstaatlichen Mitteln. Wir leben in einer Demokratie, in einem demokratischen Rechtsstaat. Das wurde ausgestrichen, da habe ich schon gesagt, das war es jetzt für mich eigentlich an der Stelle in unserem Chat. Und dann wurde mir noch gesagt, nee, bitte, warte noch ab, weil die entscheidende Abstimmung kam dann. In dem Folgeteil des Antrages, da ging es nämlich darum, die Hamas und die Hisbollah als das zu benennen, was sie sind, nämlich Terrororganisationen. Und diese Benennung der Hamas und Hisbollah als Terrororganisation wurde dann mit einem Änderungsantrag, der eine knappe Mehrheit bekommen hat, dann auch aus dem Antrag gestrichen. Und dann haben wir eine Auszeit genommen als Antragsteller, haben den Saal verlassen, haben uns beraten, wie wir jetzt damit umgehen. Wir haben dann im Ergebnis den Antrag zurückgezogen. eine besondere Dynamik, du hast Petra Pro gerade angesprochen, war dann noch in der Antragsdebatte, die ja immer sehr verkürzt ist. Eine Minute dafür, dagegen. Sehr unterkomplexes und verkürztes Antragsverfahren an der Stelle. Aber nichtsdestotrotz wurde uns als Antragstellerin, und dazu gehört ja auch Petra Pau, von der Kreisvorsitzenden aus Mitte vorgeworfen, dass mit Formulierungen, die wir in unserem Ursprungsantrag gewählt hätten, wir eigentlich Antisemitismus befürworten und befeuern würden durch das Wording. Da ging es um eine spezielle Passage. Und das hat dann natürlich auch nochmal zu einer besonderen Zuspitzung auch emotional auf dem Parteitag geführt, weil, und ich, das ist das erste Mal in meinem Leben gewesen, dass ich Petra auch sprachlos erlegt habe, die dort oben stand und dann die Gegenrede nach diesem Vorwurf halten musste. Und man kann sich ja heute auch mir bei YouTube noch angucken, ihr wirklich die Worte fehlten. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass da die Dynamik entsprechend sich krass zugespitzt hat. Und ja, am Ende des Tages haben dann irgendwie knapp 100 Leute den Parteitag verlassen. Es wurde dann noch in unserer Abwesenheit versucht, den Antrag, der mit den Änderungsanträgen, die da bis dato durchgegangen sind oder nicht durchgegangen sind, dann doch noch zu einer Verabschiedung zu bringen. Mhm. Und das konnte dann mit Mühe und Not vom damaligen Landesgeschäftsführer noch abgewendet werden. Aber da sieht man, dass noch nicht mal eine Sensibilität bei der Parteitagsmehrheit dafür da war, dass man dann auch noch sozusagen so einen Antrag, der so eine Geschichte da auf die Parteitag genommen hat, dass man dann irgendwie noch versucht, gegen die Antragsteller und denen dann doch nochmal dann irgendwie zu einer Abstimmung zu führen. Da hat man schon gemerkt, dass dass den Leuten da gar nicht klar war, was da gerade passiert. Und am Ende des Tages, sind dann eben viele prominente Mitglieder ausgetreten. Ich habe ja die Namen schon erwähnt und danach sind auch noch viele weitere ausgetreten. Uwe Wolf, der ehemalige Fraktionsvorsitzende des Abgeordnetenhauses, langjährig, ist ausgetreten. Ehemalige Bezirksbürgermeister Michael Grunst aus Lichtenberg, ehemalige Stadträte. Da ist eine ganze Menge an Leuten und an kompetentem Personal dann tatsächlich gegangen aus der Partei.
Ja. Und es ist ja so, trotz dieses Skandals und trotz der Positionierung, die ja dann in dem Sinne der Gegner einer konkreten Formulierung, Verurteilung des eliminatorischen Antisemitismus, ging es ja auch zum Beispiel gerade um diesen Begriff, den die Hamas und die Hezbollah vertreten und ja auch umsetzen. Das hat ja der Linken in Berlin und auch bundesweit, wenn wir uns die letzten Wahlen anschauen, die Bundestagswahlen, keinen Abriss getan, sondern ganz im Gegenteil, die Linke hat ja ziemlich stark performt, in Berlin sogar stärkste Kraft geworden, trotz eben dieser Positionierung und trotz Leuten, wie du hast es schon angesprochen, die aus diesem Kreisverband Neukölln auch kommen, Ferhat Kotschak hier auch ein Abgeordneter, noch Abgeordneter hier auch in Berlin, der dann ja jetzt Bundestagsabgeordneter werden wird, der ja da sehr stark für steht, der auf den Demonstrationen war, die wir bis heute anhalten, bei denen es immer wieder zu Antisemitismus kommt, kam und auch weiterhin kommt und das dort propagandistisch in Social Media aufbereitet und gegen Israel und auch die Polizei in Berlin hetzt. Also trotz solcher Leute ist es ja eben nicht irgendwie zu einem Skandal für die Linke geworden, sondern sie hat sogar noch gewonnen. Also wie erklärst du dir das? Ist es dann einfach, weil das den Leuten dann nicht so wichtig ist, weil die sagen, die Linke steht für andere Themen und deshalb wählen wir die? Ist es ihnen egal oder unterstützen die Leute einfach wirklich diese Positionierung, die die Linke eben auch dann in Berlin da mit diesem Parteitag für sich getroffen hat?
Also der Wahlerfolg der Linken ist anders zu erklären als mit diesem Thema. Es ist so gewesen zu dem Zeitpunkt, als ich aus der Partei ausgetreten bin und dann noch im Januar aus der Fraktion ausgetreten bin, da lag die Linke bei den Umfragewerten bundesweit bei 3, höchstens bei 4%. Und in Berlin hatten wir eine Umfrage, da ist die Linke auch von ehemals bei der Wiederholungswahl 13%, mit Klaus Leder als Spitzenkandidaten auch deutlich runtergesackt. Ich glaube, bei der letzten Infratest-Umfrage vor der Wahl war die Linke in Berlin auch nur noch bei 7%, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Bei der Europawahl war das Ergebnis auch schon desaströs. Und die Europawahl hatte ja auch schon eine höhere Wahlbeteiligung als frühere Europawahlen. Also da kann man nicht mehr sagen, das ist eine Wahl zweiter Klasse. Inzwischen ist die Europawahl eine wirklich auch von der Wahlbeteiligung her ernstzunehmende Wahl. Hm. Insofern musste man das Ergebnis auch schon ernst nehmen. Nein, also erstmal muss man der Linken zu dem Wahlerfolg, den sie bei der Bundestagswahl eingefahren hat, durchaus gratulieren. Ich finde, das gehört sich unter Demokraten auch so. Und als ehemaliges Parteimitglied werde ich den Teufel tun, da jetzt noch irgendwie nachzutreten. Das ist überhaupt gar nicht mein Interesse. Der Grund für den Wahlerfolg ist in der Woche, in der Friedrich Merz, wie er gesagt hat, all in gegangen ist und die Brandmauer zur AfD und zum Faschismus hat einreißen wollen und es er zum Teil auch geschafft hat. Der Entschließungsantrag ist durchgegangen, die Gesetzesänderung 48 Stunden später nicht, Klammer auf, aber auch wahrscheinlich nur, weil Angela Merkel als Bundeskanzlerin außer Dienst sich sehr bemerkenswert zu Wort gemeldet hat, was ja ehemalige Bundeskanzlerinnen und Bundeskanzler sowieso sehr, sehr selten oder fast nie tun. Umso wichtiger war es auch an dieser Stelle genau hinzugucken, was sie da gesagt und wem sie ins Gewissen gesprochen hat. Und offensichtlich hat sie es ja dann geschafft, glücklicherweise einigen Leuten in der CDU und auch einigen Leuten in der FDP dann doch nochmal so ins Gewissen zu reden, oder deren Positionen, die vielleicht ohnehin schon so waren, zu unterstützen, dass es dann Gott sei Dank nicht zu dieser Gesetzesmehrheit gekommen ist. Aber der Schaden war da. Und man muss jetzt, finde ich, ich bin ja jetzt Sozialdemokrat, auch selbstkritisch anmerken, gerichtet an die SPD. Es wäre gut gewesen, wenn Olaf Scholz an dieser Stelle auch länger und klarer Haltung gezeigt hätte, bei genau dieser Frage. Das ist leider nicht passiert. Robert Habeck hat es als Grünen-Spitzenkandidat auch nicht gemacht. Er hat es ja auch hinterher erklärt, warum er es nicht gemacht hat, weil er gesagt hat, man muss mit der CDU gesprächsfähig bleiben, um hinterher Regierungsmehrheiten eventuell bilden zu können oder andere Dinge zu tun. Und das führte dazu, dass die Linke auf den letzten Metern des verkürzten Bundestagswahlkampfes in dieser Frage, also in der Frage der Abgrenzung zum Rechtsextremismus und zum Faschismus, und auch bei der Haltungsfrage des Umganges mit gesellschaftlichen Minderheiten oder auch mit Menschen mit Migrationshintergrund ein Stück weit ein Alleinstellungsmerkmal bekommen haben, weil die anderen Parteien im linken Spektrum da nicht ganz so klar waren. Also ist jedenfalls meine Analyse. Und das hat dann dazu geführt, dass viele Leute gesagt haben, es braucht weiterhin eben dann doch eine linke Stimme davon im Bundestag. Und dann wurde die Linke gewählt. Ich bin der festen Überzeugung, wenn dieses Ereignis so nicht stattgefunden hätte, da wäre die Linke vielleicht in den Bundestag gekommen mit 5% oder mit 3 Direktmandaten oder so. Aber das wären auf jeden Fall nicht die 8,8% gewesen, die sie an der Stelle bekommen haben. Und du hast ja auch andere Punkte angesprochen. Das Problem der mangelnden Abgrenzung vom linken Antisemitismus, das bleibt in der Partei.
Das wollte ich gerade hören. Also du sagst, okay, auf der einen Seite dieses Alleinstellungsmerkmal, oder zumindest so wurde es von einzelnen Wählerinnen oder gar nicht so wenigen ja dann so gesehen, okay, und vor allem auch natürlich der Ausschluss einer Koalition auf Bundesebene mit der CDU. Denn das ist ja auch klar, dass Grüne und SPD reden werden, weil man natürlich eine Regierung bilden muss nach der Wahl. Und das war eben klar, CDU und Linke werden auf Bundesebene nicht miteinander koalieren. Aber so, also okay, sagen wir, auf der einen Seite hat man das, aber auf der anderen Seite hat man da diese Offenheit, da diese nicht geklärte Verhältnis, wenn es um Antisemitismus und um Israel-Hass geht. Also wie passt das dann zusammen?
Na, das ist einfach beim Bundestagswahlkampf ein Stück weit in den Hintergrund geraten. Die Debatten haben ja auch um andere Themen stattgefunden. Ja. Also wenn man sich nur das erste sogenannte Kanzler-TV-Duell bei den Öffentlich-Rechtlichen angeguckt hat, da kann keiner der beiden Kandidaten was für, weil die freie Presse selber entscheidet, wie viel Zeit und in welcher Reihenfolge sie welche Themen setzt. Aber ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Die ersten 30 Minuten drehten sich ausschließlich um das Thema Flucht, Asyl und Migration. Mhm. Und bis auf wenige Schattierungen haben sowohl Olaf Scholz als amtierender Bundeskanzler als auch Friedrich Merz als Kanzlerkandidat sich ein Stück weit da drin überboten, entweder darauf hinzuweisen, was man schon alles getan hat, um eine harte, in Anführungszeichen, Haltung und die Verbesserungen, in Anführungszeichen, der Abschulpraxis irgendwie nach vorne zu stellen und gleichzeitig anzukündigen, dass man da noch viel, viel besser werden möchte. Und das vor dem Hintergrund, wo die Brandmauer am Beispiel dieser Frage eingerissen wurde und wo man eigentlich Lektion aus x Wahlkämpfen aus anderen Ländern schon ganz und schon immer weiß, wenn demokratische Parteien dieses Wording übernehmen und diese Themensetzung übernehmen, dann nützt es nur dem sogenannten Original, die in erster Linie mit diesem Thema verbunden werden, nämlich die rechtsextremen Parteien. Das haben wir in Frankreich beobachtet beim Front National, beziehungsweise deren Nachfolgerparteiname. Das haben wir in anderen europäischen Ländern erlebt, das haben wir in den USA erlebt, und man hätte wissen müssen, sowohl auf Seiten der Medien als auch auf Seiten der Parteien, was die Folge ist, wenn man sozusagen selber deren Themenagenda übernimmt und versucht, irgendwie mit dem Thema da, bei denen was an Stimmen wegzunehmen. Das funktioniert nicht. Die AfD hat das stärkste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren und ist zweitstärkste Partei im Deutschen Bundestag geworden. Das ist eine Katastrophe. Also das Thema war im Hintergrund einfach und andere Themen waren im Vordergrund. Mhm. Und das wird man jetzt auch sehen, wenn es darum geht, wie es weitergeht. Weil in der Partei Die Linke sind verschiedene Fragen bis heute inhaltlich noch nicht geklärt. Das hat einfach was damit zu tun, dass man seit der Parteigründung 2007 verschiedene Themen, die man hatte, mit den unterschiedlichsten Strömungen, die Linke hat und hatte, überdeckt hat. Und das wurde am Anfang überdeckt durch herausragende Wahlergebnisse, ja, 11,7% 2009 und auch danach noch zum Teil relativ gute Wahlergebnisse, Regierungsbeteiligung in den Bundesländern. Da konnte man das überdecken. Und die Realität hat aber an der Stelle halt auch die Partei Die Linke eingeholt, und diese Klärungen müssen jetzt passieren. In Antisemitismus haben wir darüber gesprochen. Das nächste Thema ist, wie geht man mit einer Außen- und Sicherheitspolitik um?
Ja.
Da kann Die Linke sich nach meiner festen Überzeugung auch keinen schlanken Fuß mehr machen. Und das ist auf dem vorvergangenen Bundesparteitag auch deutlich, oder vorvergangenen Bundesparteitag auch deutlich geworden. Wir hatten den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der ist völkerrechtswidrig. Damals war ja die Wagenknecht-Truppe noch bei den Linken mit an Bord.
Das Problem hat man nicht mehr.
Ihr kennt wahrscheinlich alle das berühmte Video, wo Sarah Wagenknecht in der Talkshow sitzt und gefühlt 2-3 Tage, bevor die russischen Panzer sich auf den Weg gemacht haben, steif und fest behauptet hat, das wäre gar nicht in Putins Interesse und in seiner Logik, sowas zu tun. Mal. Schwupps, kurz danach ist es passiert. Da ist ja auch deutlich geworden, dass da ein Riss durch die Partei geht. Nicht nur durch Die Linke, das ist ja auch ein allgemein schwieriges Thema. Aber um es mal deutlich zu machen, wir hatten damals auf dem Bundesparteitag eine Genossin der Linksjugend, die ukrainischen Fluchthintergrund hatte. Die hat, das ist bei Phoenix und auch in den Abendnachrichten, glaube ich, auf und runter gegangen, dieser Videoausschnitt, die hat weinend am Saalmikrofon gestanden und hat den Parteitag darum gebeten, in einem Antrag, den auch ich und 500 andere Delegierte und Parteimitglieder unterstützt haben, nämlich sich zu positionieren und zu sagen, Die Linke steht für die Lieferung von Verteidigungswaffen an die Ukraine und befürwortet das. Der Antrag ist abgelehnt worden. Mhm. Die Linksjugendgenossin, die wie gesagt selbst Kriegsflüchtling war, die hat mit Tränen an den Augen am Mikrofon gestanden und hat versucht, den Genossen ins Gewissen zu reden und zu sagen, wenn ihr Völkerrechtspartei seid und das Völkerrecht hochhaltet, dann müsst ihr doch auch erkennen, dass es zum Völkerrecht gehört, dass ein Staat, der von einem anderen völkerrechtswidrig angegriffen wird, sich verteidigen muss. Und auch da sagt die Linke ja noch, ja, das Verteidigungsrecht hat die Ukraine, aber sie sagt dann, aber wir sind nicht bereit, der Ukraine Verteidigungswaffen zu liefern. Und das ist dann natürlich ein Problem, weil dann werde ich unglaubwürdig in meiner Position, denn ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ich bin die konsequenteste und einzige Völkerrechtspartei und ja, ich akzeptiere und unterstütze auch das Selbstverteidigungsrecht, das Völkerrechtliche, aber dann bin ich nicht bereit, dieses Recht auch zur Geltung zu verhelfen. So, das ist eine Sache, die hat die Partei, glaube ich, noch vor sich zu klären. Und da gibt es auch noch ein paar andere Punkte. Insofern beobachte ich das gespannt, aber ich beobachte es jetzt eben als Sozialdemokrat. Und das war auch einer der Gründe neben der mangelnden Abgrenzung zum linken Antisemitismus, wo ich gemerkt habe, dass ist dann nicht mehr meine Partei. Ja, ich habe kein Problem damit, in einer Partei in einer Minderheit zu sein oder auch aus einer Minderheitsposition heraus für Mehrheiten zu kämpfen. Als der Bundesparteitag ein Jahr später erneut versucht hat, Positionierung zu der Frage Verteidigungswaffenlieferungen an völkerrechtswidrig angegriffene Staaten irgendwie zu machen, konnte die Linke sich wieder nicht dazu durchringen. Ich bin Antimilitarist. Mir tut das in der Seele weh, dass wir überhaupt in einer Welt leben, in der es Militär geben muss. Und mir tut das auch in der Seele weh, wenn jetzt Waffenlieferungen, wo sich die Waffenrüstungsindustrie die Taschen vollhaut, getätigt werden müssen. Aber wir leben gerade in einer Welt, wo es leider notwendig ist, dass Staaten, die angegriffen werden von Imperialisten und in dem Fall russischen Imperialisten, dass die sich verteidigen müssen. Ich finde, eine linke Perspektive wäre jetzt mal darüber nachzudenken, und damit meine ich nicht nur Partei die Linke, sondern gesellschaftliche Linke. Ich glaube, wir sollten uns Gedanken darüber machen, auch jetzt vor dem Hintergrund des Aussetzens der Schuldenbremse, insbesondere für die Rüstungs- und Verteidigungsausgaben, dass wir mal die Eigentumsfrage bei den Rüstungskonzernen stellen. Denn es ist ja schön, wenn das Bundessicherheitskabinett die Entscheidung darüber trifft, ob Waffen und überhaupt exportiert werden oder an wen sie exportiert werden. Mhm. Aber entscheidend ist doch an der Stelle, dass wir als Staat Rüstungskonzerne vergesellschaften, weil dann bestimmen wir, was die herstellen und was mit diesen Konzernen passiert. Und haben sie schlicht und ergreifend unter Kontrolle, weil sie uns gehören. Ich glaube, darüber wird zu reden sein. Leider wird im Moment darüber nicht gesprochen. Mhm.
Ich wollte noch den einen Punkt, bevor ich dich vielleicht dann noch frage, was dich dann dazu bewegt hat, in die SPD zu gehen und nicht gesagt, ich bin jetzt politikverdrossen oder ich trete in eine andere Partei ein, ich trete ganz aus, mache was ganz anderes. Davor vielleicht noch die Frage, weil wir nun in Berlin sind und du das selber miterlebt hast, du hast ja gerade diesen Konflikt auch zwischen, ich sag mal, pragmatischen Linken und der identitätspolitischen, intersektionalistischen Linken dargestellt, der in Berlin auch geführt wurde. Du hast selbst bei diesen Auseinandersetzungen teilgenommen. Wie siehst du denn die Zukunft des Landesverbands? Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Fraktion jetzt noch, wie sie jetzt ist, da hast du die Pragmatiker jetzt in der Mehrheit, gerade auch, weil zwei, Kotschak haben wir schon angesprochen, ein anderes Mitglied jetzt beide in den Bundestag gehen werden und die Nachrücker eher der pragmatischen Linken zugeordnet werden können. Aber der Landesverband auch gerade durch die neuen Eintritte, die Bewegung, die du schon gesehen hast, selber natürlich mehr und mehr in diese ja, identitätspolitische linke Richtung geht. Wie siehst du da die Zukunft? Kann sich das noch ändern, auch wenn wir aufs nächste Jahr vielleicht gucken, dann wieder Abgeordnetenhauswahlen in Berlin? Wird das jetzt der Mainstream sein in der Berliner Linkspartei? Wie siehst du das? Da gibt es da noch Hoffnung sozusagen oder ist da jetzt erstmal Hopp und Malz verloren?
Also die Hoffnung stirbt ja bekanntlich immer zuletzt und die nächste Phrase ist, die Zukunft ist immer offen und da wird noch geschrieben. Nein, Spaß beiseite. Also meine Einschätzung ist wie folgt. Die Linke hat durch die Abspaltung des Wagenknecht-Lagers ein Fenster bekommen, wo sie in der Lage war, sich neu zu positionieren und auch zu einem neuen Selbstverständnis zu gelangen. Weil der Wagenknecht-Flügel in vielen Bereichen auch politisch-inhaltlich sehr autoritär strukturiert war, sehr, auch wenn es jetzt Sarah Wagenknecht natürlich eine Frau ist, aber sehr paternalistisch sozusagen, so einen paternalistischen Politikansatz gefahren hat. Auch sehr populistisch, so ein bisschen im Stile, wie Oskar Lafontaine das ja auch schon mal gemacht hat, der im Hintergrund auch nach wie vor eine tragende Rolle mastermindmäßig für die Strategie und Taktik beim sogenannten Bündnis Sarah Wagenknecht hat. Das hat er ja auch schon bei uns in der Partei, als er Parteivorsitzender war und dann auch als er es nicht mehr war, immer wieder versucht, ne? Also immer wieder die Linke auf einen Kurs zu drücken, die in bestimmten Fragen sich deutlich rechts und zum Teil auch rechts von der CDU positioniert und in anderen Fragen, sag ich mal so, ja, durchaus noch in einer gewissen Linie so von der linken Sozialdemokratie irgendwie steht. Aber das hat ja schon einfach nicht mehr funktioniert, weil sich die Parteimitgliedschaft in der Linken ja sogar in der Zeit, wo der Wagenknecht-Flügel dem Laden noch angehörte, ja deutlich verändert hat. Ja, also gerade in den urbanen Gebieten sind ja glücklicherweise viele junge Leute zur Linken gekommen, die gesagt haben, der Konflikt, der läuft immer zwischen oben und unten. Und da muss er auch gesucht werden und nicht so sehr in der Frage, ich nenne es jetzt mal deutscher Arbeiterprotektionismus. Ja, so, die Frage ist übrigens in der internationalistischen Linken ja auch schon historisch mehrfach beantwortet worden. Also die Positionierung linker Arbeiterprotektionismus versus sozusagen einen internationalistischen Ansatz ist ja in der Geschichte der Arbeiterbewegung schon mehrfach gestellt worden und auch fast immer eigentlich beantwortet worden, jedenfalls in der internationalen, zugunsten eines internationalen Ansatzes nach dem Motto, egal wo die Arbeiterklasse ist, sie muss zusammenstehen, weil sie wird immer versucht, gegeneinander auszuspielen oder auch gegen andere Gruppen ausgespielt zu werden. Kleiner Exkurs, aber das war so, da gab es eine Chance. Und diese Chance ist aber jedenfalls aus meiner Sicht und von vielen anderen, die ausgetreten sind, nicht genutzt worden und hat dazu geführt, dass tatsächlich, wenn man so will, ein Bündnis aus aktivistischen und bewegungspolitisch orientierten Linken rein zahlenmäßig immer stärker die Mehrheit bekommen haben und sich insbesondere in Berlin im Landesverband dann auch verbündet haben mit dem Bezirksverband Neukölln, der sehr stark trotzkistisch geprägt ist. Das sind Leute, die man früher in Berlin auch unter dem Label Linksruck kannte, die sich jetzt Marx 21 nennen, die auch verschiedene Unterströmungen hatten, die sich auch zum Teil mal abgespaltet haben und so weiter. Also Sozialismus vor Hunden nur als Stichwort, die haben ja die Linke auch verlassen. Die sind inzwischen im Berliner Landesverband in einer strukturellen Mehrheit auf dem Landesparteitag. Das ist ein Prozess, der sich über Jahre hingezogen hat, der auch beobachtbar war und der sich jetzt auch, glaube ich, nochmal dadurch verstärkt hat, auch bei der Eintrittswelle seit der Wahlpflichtabspaltung und auch nochmal bei der Eintrittswelle jetzt durch die Brandmauer-Geschichte. Das sind überwiegend viele jüngere Leute, die einen sehr aktivistischen Hintergrund haben, was auch in Ordnung ist. Parteien verändern sich und es ist auch völlig in Ordnung, dass Leute mit einem stärker aktivistischen Ansatz in die Partei kommen. Aber wenn das dann sozusagen darin gipfelt, dass die Politik, der politische Schwerpunkt darauf gesetzt wird, fast nur noch die linke Pose und die Kritik in den Vordergrund zu stellen und die Perspektive des Gestaltens und der konkreten Verbesserung für die Menschen und ja auch das Bereitsein, sich in Widersprüche hineinzubegeben und trotzdem linke Lösungen zu finden, wenn man sich in diese Widersprüche reinbegibt. Und am Ende des Tages
auch koalitionsfähig.
Ja, das war gerade der letzte Punkt, oder? Am Ende des Tages auch koalitionsfähig zu sein und kompromissfähig zu sein. Das ist sogar jetzt im Berliner Landesverband deutlich in den Hintergrund gerückt. Und der Berliner Landesverband ist ja einer, der, also wo mit einer Unterbrechung seit 2001 Regierungsverantwortung getragen wurde, zum Teil auch in sehr, sehr schwierigen Zeiten, wo aber auch richtig geile Erfolge erzielt werden konnten, beispielsweise der Mietendeckel oder das liberalste Versammlungsrecht, was gleichzeitig das Versammlungsrecht der Bundeshauptstadt ist, oder das 9-Euro-Sozialticket, die Perspektive Obdachlosigkeit zu überwinden. Also da sind ja viele, viele Erfolge errungen worden, obwohl man in der Koalition war oder gerade weil man in der Koalition war und kompromissfähig war. Und diese Perspektive ist deutlich im Hintergrund. Und ja, du hast recht, die Abgeordnetenhausfraktion, die jetzige, die ist stabil. Die basiert ja auch noch auf einer Mehrheit auf offenem Landesparteitag von 2021 mit Klaus Lederer als Spitzenkandidaten und einem der beliebtesten Berliner Politikern. Nach meiner Einschätzung wird aber die nächste Liste fürs Abgeordnetenhaus der Linken deutlich anders aussehen. Da werden diejenigen, die Regierungsverantwortung übernehmen können und auch wollen, wahrscheinlich deutlich in der Minderheit sein. Und das wird man dann auch merken an der Art und Weise, wie sich da die inhaltlichen Schwerpunkte und auch der Politikmodus verändern. Also wenn du mir vielleicht noch einen Punkt erlaubst, das fand ich auch im Bundestagswahlkampf ein Problem. Ich finde es richtig, wenn man Dinge, die falsch laufen, in der Gesellschaft kritisiert und anprangert. Rosa Luxemburg hat ja nicht umsonst gesagt, zu sagen, was ist, ist die revolutionäre Tat. Das muss man machen. Ich glaube, egal, ob man ein Linker in der SPD oder bei der Linken oder bei den Grünen ist oder in anderen Gruppierungen, das ist der Ausgangspunkt von Politik. Also um nochmal einen Punkt aus dem Bundestagswahlkampf aufzugreifen, der da besonders deutlich wurde und der auch symbolisch dafür steht, warum der Politikstil der Linken und der Politikmodus der da jetzt mehrheitsfähig ist, mich auch abgeschreckt hat und auch dazu bewogen hat, mir eine andere politische Heimat zu suchen, ist der, wie man mit Kritik umgeht. Also Ausgangspunkt, finde ich, für jeden Linken, egal ob bei SPD, Grünen oder Linken oder einer anderen politischen Formation, muss immer sein, Benennung der Verhältnisse, Analyse der Verhältnisse und auch Anprangern von dem, was man als falsch identifiziert. Gar kein Problem. Aber die spannende Frage ist, bleibe ich dabei stehen und wie artikuliere ich diese Kritik? Als die Linke gegründet wurde, ist das sogenannte strategische Dreieck, was in der PDS entwickelt wurde, Bestandteil des Gründungsdokuments geworden. Und das strategische Dreieck bei der Linken bestand aus drei Seiten. Einmal die Kritik an den herrschenden Verhältnissen, also Protest, auch außerparlamentarischer Protest zusammen mit anderen. Dann die Entwicklung von über den Kapitalismus hinausgehenden Alternativen, also das, was Katja Kipping immer utopischen Überschuss genannt hat, aber eben auch die Perspektive der Veränderung konkreter, vorherrschender, aktueller gesellschaftlicher Welt ist, also der Gestaltungsanspruch, das, was man Regierungsverantwortung zum Beispiel auch nennen würde, übersetzt. Und für mich war in der Partei 20 Jahre lang oder so lange, wie es existierte, das strategische Dreieck, nie einfach nur eine geometrische Lösung von Strömungskonflikten. Nach dem Motto, jede Strömung sucht sich ihre Seite des Dreiecks aus und man überdeckt damit alle notwendigen inhaltlichen Klärungen und Positionierungen. Mhm. So ist es aber leider gewesen, über viele, viele Jahre hinweg und zum Teil auch jetzt noch, wo viele Fragen noch geklärt werden müssen, programmatisch inhaltlich, weil sich die Gesellschaft einfach geändert hat. Und inzwischen, sowohl im Bund als auch in Berlin und sogar in Berlin, ist der Teil von Leuten deutlich in der Mehrheit, die sich eigentlich nur noch auf den Protest und vielleicht noch auf die über den Kapitalismus hinausweisenden Gesellschaftsmodell irgendwie definieren. Also Revolution mit einem gerollten R und wenn wir nicht die gesamte Revolution machen und alles auf einmal bekommen, die ganze Bäckerei, dann machen wir hier sozusagen gar keine Regierungsbeteiligung. Und das ist ein Ansatz, der mich persönlich nicht überzeugt und wie ich auch in der Linken nie Politik gemacht habe. Ich habe dreimal in Folge für die Linke in Berlin das beste Direktmandat hier in Berlin gewonnen. Und das habe ich gewonnen, weil ich immer diese drei Komponenten in meinem Wahlkreis im Kleinen versucht habe, den Menschen näher zu bringen. Mich um konkrete Sachen zu kümmern, gleichzeitig das Große und Ganze, die Kapitalismuskritik im Blick zu haben und natürlich auch mit Menschen zusammen, da wo es notwendig ist, den Protest auch außerhalb des Parlaments zu organisieren und auch ins Parlament hineinzutragen. Und bei Bundestagswahlkampf konnte man das jetzt wunderbar beobachten. Die Linke hat bei vielen Punkten, die sie kritisiert, recht. Natürlich hat sie recht damit, dass wir außer bauen, auch eine Mietpreisregulierung brauchen, also eine Mietendecke. Das haben wir in Berlin mit SPD, Linken und Grünen zusammen ja auch gemacht, bis die CDU das in Karlsruhe vom Bundesverfassungsgericht weggeklagt hat. Und in der Zeit, in der Mietendecke gegolten hat, war Berlin die einzige Metropole weltweit, in der die Mieten sogar gesunken sind. Damit haben wir gezeigt, wenn Politik will und mutig ist, dann kann sie an den herrschenden Marktverhältnissen sogar im Kapitalismus, wow, kann sie was ändern.
Das war ja verfassungswidrig.
Es war verfassungswidrig bei der Frage der Zuständigkeit. Der Ball ist ja leider auf Bundesebene nicht aufgegriffen worden. Man hätte ja sofort danach im Bundestag versuchen können, zum Beispiel auch in der Ampelkoalition, für die Bundesländer, die es möchten, das ist eine freiwillige Möglichkeit, dann so eine Öffnungsklausel für die Einführung eines Mietendeckels in angespannten Wohnungsmarktsituationen einzuführen. Das ist, wie wir alle wissen, am Widerstand der FDP gescheitert. Die SPD wollte es ja auch, die Grünen wollten es auch, die FDP hat es blockiert, es ist nicht zustande gekommen. So, und anstatt da jetzt auch einen Positive Campaigning draus zu machen als Link und zu sagen, in Berlin hat es funktioniert, der Ball muss jetzt auf der Bundesebene endlich aufgegriffen werden und dafür setze ich mich ein und im Übrigen will ich das gerne zusammen mit SPD und Grün machen, weil ansonsten wird es wahrscheinlich schwer mit der Mehrheit, hat die Linke sich hingestellt und hat, wo sie auch konnte, der SPD und den Grünen die Augen ausgekratzt und hat geschrien, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten, und auch auf die Grünen war noch nie Verlass. Und hat SPD und Grüne stärker dafür kritisiert, dass es den Mietendeckel oder die Öffnungsklausel für den Mietendeckel noch nicht gibt, anstatt den Hauptgegner zu adressieren, nämlich die FDP und die CDU. Mhm. Und das ist halt so eine Frage von, wie mache ich Politik, wo ich sage, das ist ein Politikstil, der sich da bei der Linken jetzt durchgesetzt hat und den man im Übrigen auch gerade aktuell bei der Frage der Grundgesetzänderungen, bei der Frage der Kompromissreform der Schuldenbremse genauso beobachten konnte, wo ich mir sage, da brauchen wir uns dann aber auch nicht wundern, weil was bringt mir aus einer gesellschaftlich linken Perspektive ein, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Linke um ihr parlamentarisches Überleben gekämpft hat, sehr, sehr gutes Wahlergebnis von 8,8% im Bundestag, wenn es fast ausschließlich auf dem Nacken von SPD, Grünen und Nichtwählern, die wahrscheinlich in der Vergangenheit auch immer so zwischen SPD, Grünen und Linken hin und her geschwankt hat, geht. Weil dann verschiebt sich sozusagen nur das Kräfteverhältnis innerhalb des Mitte-Links-Blocks. Aber es sorgt nicht dafür, dass Mitte-Links wieder zu einer rechnerischen Mehrheit im Deutschen Bundestag kommt und dann auch hoffentlich zu einer Koalition, die viele von diesen Fragen, wo wir große Schnittmengen haben, ändert. Mir wird schlecht dabei, wenn ich feststelle, dass seit der Europawahl, bei der Europawahl waren es 30%, jetzt bei der Bundestagswahl glaube ich 36%, also SPD, Link und Grüne nur auf 30% oder 36% kommen, während die Parteien rechts der Mitte auf deutlich über 50% kommen und wir uns bei Friedrich Merz und der CDU im Moment nicht sicher sein können, ob sie nicht auch mal doch, wie sie es ja schon einmal getan hat, für den Entschließungsantrag bereit ist, wenn es ihr in den Kram passt, dann doch eine Mehrheit mit der AfD zu suchen oder mit anderen Kräften. Das treibt mich um. Und vor dem Hintergrund, das ist eine meiner Triebfedern gewesen bei der Frage, nachdem ich aus der Linken ausgetreten bin, okay, wie kann man mit welchen Kräften dazu kommen, dass Mitte-Links mittelfristig wieder eine Mehrheits- und eine Machtperspektive hat? Weil ich der festen Überzeugung davon bin, dass wir den Rechtsruck in der Gesellschaft, und zwar sowohl was die Wahlergebnisse der AfD anbelangt, als auch dass der Rechtsruck innerhalb der CDU beispielsweise, ja, seit dem Weggang von Merkel, dass wir dem was entgegensetzen. Und ich glaube, das schaffen wir nur mit einer krassen sozialpolitischen Offensive, mit der Herstellung von Steuergerechtigkeit und sozusagen mit einer sozial abgefederten Klimaneutralitätspolitik. Wenn wir das nicht alles sozusagen zusammenweben, dann wird, glaube ich, der Vertrauensverlust in Politik größer und die Parteien rechts, gerade die faschistischen Kräfte, die werden davon profitieren. Und ich glaube, da dürfen SPD, Grüne und Linke sich nicht gegenseitig die Augen auskratzen, sondern sie müssen eigentlich versuchen, gemeinsam einen Gestaltungsanspruch zu formulieren, mit ihren eigenen Unterschieden, die sie haben, keine Frage. Mhm. Aber sich da irgendwie gegenseitig die Augen auszukratzen und dafür zu sorgen, dass man auf Kosten des anderen im Mitte-Links-Lager irgendwie seine Stimmen maximiert. Davon haben die Wählerinnen und Wähler, denen es wirklich nicht gut geht, die Haushalte, die mit weniger als 950 Euro netto im Monat über die Runden kommen müssen, die haben da gar nichts von.
Wird aber ja, wie du es gerade gesagt hast, auch in Berlin eine große Schwierigkeit, wenn man deiner Analyse folgt und sich den Landesverband der Linken anguckt, wie dann zukünftige Koalitionsmöglichkeiten sind. Auf Bundesebene wird es ja noch viel schwieriger, weil dann sind es ja wieder die Punkte, um zum Anfang des Gesprächs zurückzugehen. Man hat ja dann auf Bundesebene auch die Anschlussfähigkeit nicht für Grüne und SPD bei der Linken, weil du hast halt außer aus der NATO drin keine Waffenlieferungen für die Ukraine, für Israel. Das sind ja keine Bündnispartner in dieser Form drin für SPD
auch. Das ist übrigens auch ein gutes Beispiel für die mangelnde Bereitschaft der Linken, sich in Widersprüche hineinzubegeben, die da sind und daraus trotzdem eine linke Position, eine linke Schlussfolgerung zu ziehen. Nehmen wir mal das NATO-Beispiel. Ich persönlich war auch ganz lange auf dem Boden der Linkspartei-Position zu sagen, die NATO muss weiterentwickelt werden zu einem kollektiven Sicherheitsbündnis unter Einschluss Russlands. Ich bin auch heute noch der Überzeugung, dass es in Europa auf lange Sicht Sicherheit ohne Russland schwerlich geben wird. Wir müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass mit Wladimir Putin ein russischer Imperialist an der Macht ist und seine Nachfolger möglicherweise ähnlich drauf sein werden, die in einer Art und Weise die europäische Sicherheit gerade selber aufs Spiel setzen oder zerstören, wie wir uns das vor ein paar Jahren, also zumindest bis zu der berühmten Rede von Wladimir Putin auf der Sicherheitskonferenz in München, wo man das ja dann schon ablesen konnte, wenn man es jetzt in der Rückschau betrachtet, hätten gar nicht vorstellen können. Und jetzt kann ich auf der NATO rumschimpfen, wie ich will, aus einer vermeintlich linken, antimilitaristischen, schwarz-weiß-Friedenspositionen. Ja? Aber zur Wahrheit gehört doch, dass, wenn die Ukraine der NATO angehört hätte, sie von Russland niemals angegriffen worden wäre. Und diesen Widerspruch muss ich doch mal zur Kenntnis nehmen und mir dann überlegen, okay, wie gehe ich damit um und wie komme ich vielleicht doch zu einer Politik, die am Ende meinen persönlichen Idealvorstellungen von Weiterentwicklung der NATO oder von Aussöhnung mit Russland für die europäische Sicherheit irgendwie ich da doch hinkomme. Und das sehe ich halt, wenn ich meine alte Partei beobachte, im Moment leider nicht. Da werden Nebelkerzen geworfen, auch von Jan van Aken, den ich persönlich sehr schätze, der dann irgendwie in den Medien irgendwie sagt, naja, dann rufen wir die UN-Generalversammlung an, in dem Wissen, dass die UN-Generalversammlung nicht die Macht und die Kompetenz nach der UN-Charta hat, um etwas Verbindliches sicherheitspolitisch zu regeln. Und das ist dann eben die Politik des schlanken Fußes. Und das streut Menschen Sand in die Augen. Und das sollte nicht die Art und Weise sein, wie wir Politik machen. Ich finde sowieso, wir sollten den Wählerinnen und Wählern, den Bürgerinnen und Bürgern Komplexität zumuten. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn Politik ehrlich ist, egal ob auf der Kommunalebene, auf der Landesebene, auf der Bundesebene oder darüber hinaus, wenn Politik ehrlich ist und den Leuten Dinge erklärt und auch mal ehrlich ist und zu sagen, für bestimmte Probleme habe ich gerade keine Lösung, aber ich möchte sie gerne entwickeln und dabei habe ich folgende Ideen, folgende Richtschnuren, folgende Werte, dann können die Leute damit umgehen. Diese Nivellierung der Komplexität von Politik spielt im Moment den extremen Rändern im politischen Geschäft in die Hände. Und auch die neuen sozialen Medien mit ihren Nutzungsverhalten spielen da eine Rolle. Ich meine, wir werden ja als Politiker, wir machen das ja auch. Ich habe TikTok, ich habe Instagram und
auch sehr aktiv.
Mach Blue Sky, ja, es könnte besser sein, aber man bemüht sich ja, in den sozialen Medien dieser Dominanz, die es auch lange Zeit von der AfD gegeben hat, auch so ein bisschen was entgegenzusetzen. Und wir wissen alle, wie die Algorithmen funktionieren. Man wird darauf getrimmt, irgendwie ein 10-Worte-Statement zu machen, ein 30-Sekunden-Statement zu machen, ein 1-Minuten-Statement zu machen, am Anfang einen Hook zu setzen, am Ende irgendwie noch ein Call to Action zu machen oder was auch immer. Mhm. Und wir machen das auch. Ich mache das auch, no offense. Aber ich glaube, wir müssen uns Gedanken darüber machen, dass es politische Probleme gibt, die man einfach nicht in so einem 30-Sekunden- oder 1-Minuten-Statement besprechbar macht.
Natürlich auch.
Selbst der Lösungsvorschlag, wenn es dahin gibt, vielleicht zu komplex ist, um ihn in einer Minute eigentlich vernünftig rüberzubringen. Und ich glaube auch, dass die Menschen, das ist jedenfalls meine Erfahrung auch aus meinem Wahlkreis, bereit sind, über komplexere Probleme auch länger nachzudenken oder auch mal länger zuzuhören. Also wenn ich den Leuten zuhöre als Politiker, das mache ich immer als erstes, dann habe ich immer erfahren, dass die mir im Anschluss, wenn ich denen zugehört habe, die mir aber auch zuhören. Mhm. Und dass die dann auch bereit sind, selbst wenn sie selber eine felsenfeste Position haben, trotzdem auch Fakten entgegenzunehmen und darüber nachzudenken und auch mal die andere Perspektive einzunehmen. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Und ich glaube, da müssen wir wieder stärker hinkommen. Weil wenn wir uns auf diesen Niveau-Limbo einlassen, dann wird es schwierig mit der Demokratie. Und vor allen Dingen jetzt, ich meine, das Weltwissen verdoppelt sich. Wie oft? Ich glaube, alle 10 Jahre verdoppelt sich das Weltwissen. Wir haben die Digitalisierung, wir haben gesellschaftliche Probleme, die sehr vielfältig sind, weil unsere Gesellschaft sich auch immer feingliedriger sozusagen ausdifferenziert. Politik ist schwieriger geworden denn je. Und deswegen sind die Lösungen meistens keine einfachen. Und ein guter Gradmesser ist immer, die Politiker, die einem eine ganz einfache Lösung versprechen, da sollte man immer sehr kritisch sein und lieber nochmal einmal drüber nachdenken, ob es wirklich so einfach ist. Ja, und wie gesagt, das ist vielleicht nochmal so ein Differenzierungsding, was mich umtreibt gerade, weil ich sehe im Moment, dass aufgrund des Drucks der Funktionsweise von Medien und von neuen Medien auf die Politik, dass der so groß ist, dass eigentlich alle politischen Kräfte mehr oder weniger dabei sind, Politik mehr wie so Marketing zu betreiben und dabei irgendwie das eigentliche Geschäft irgendwie vernachlässigen. Und in Zeiten, wo es immer schwieriger wird, auch Kompromisse zu finden, weil die Gesellschaft auch immer stärker auseinanderdriftet, wird es halt immer schwieriger. Aber ich habe da keine Lösung. Aber zumindest im Moment so ein drüber nachdenken oder vielleicht eine Haltungsfrage.
Ja, das ist ein gutes Schlusswort, auch glaube ich, die ganze Erfahrung, die Kompetenz, die du gesammelt hast und jetzt in neuer Funktion, in neuer Partei, die wirst du einbringen. Ja, vielen Dank, dass du zum Gespräch dabei warst. Wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Wir sprechen uns sicher wieder. Und ja, dann erstmal viel Erfolg und alles Gute.
Ja, danke schön.